ist echt nicht der Moment für zwei so krasse Regelverstöße und danach Entschuldigung. Es ist einfach nicht der Moment. Alle müssen ans Limit. Alle müssen leiden. Alle müssen fehlerfrei spielen. Da müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Für alle, die sich jetzt wundern und denken, oh, Bjarne hat aber eine ganz schön helle Stimme bekommen. Keine Angst, ich bin nicht Bjarne, ich bin die Madeleine und freue mich sehr, dass ich für Bjarne heute einspringen kann. Der ist leider krank, also an dieser Stelle schon mal gute Besserung, Bjarne. Einer, der aber nicht krank ist und hier neben mir sitzt, ist unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Schön, dass du heute an meiner Seite bist.
Hallo Madeleine.
Einspringen durfte.
Hallo da draußen und hallo Bjarne.
Ja, gute Besserung, Bjarne. Wir wollen natürlich über das Realspiel sprechen und das aus in der Champions League. Bevor wir aber uns unserer ersten Rubrik widmen, die Frage erstmal an dich, Kumi. Wie geht's dir? Wie war's in Madrid und hast du das aus schon verkraftet?
Ja, also ich habe ja das aus nicht wirklich zu verkraften. Das müssen vor allem die Spieler des FC Bayern verkraften. Es war eine schöne Reise. Madrid ist immer eine Reise wert. Wetter war gut, Arbeitsbedingungen waren gut. Ein bisschen enttäuscht war ich vom Estadio Santiago Bernabeu. Ich kenne ja noch das alte.
Warum enttäuscht?
Also von außen sieht es aus wie ein UFO oder wie ein Parkhaus oder wie eine ganz normale Mall. Und innen drin, da haben sie dann auch das Dach zugemacht. Also das war alles...
Der Charme ist ein bisschen verloren gegangen.
Der Charme ist verloren gegangen und jetzt war es so turnhallenmäßig. Früher war es irgendwie besser und ich habe mich mit einem Mitarbeiter der Medienabteilung des FC Bayern unterhalten, der seit 35 Jahren dabei ist. Der hat mir beigepflichtet, dass das nicht mehr das gute alte Bernabeu ist, aber ich akzeptiere auch, wenn es andere Meinungen gibt.
Glück bringt's zumindest dem Team, denn Real Madrid hat gewonnen und steht damit im Finale der UEFA Champions League. Und das bringt uns auch schon zu unserer ersten Rubrik, und zwar das Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Jetzt ist das Spiel zwar schon zwei Tage her, aber trotzdem wirken irgendwie noch viele Themen nach. Und wir wollen vor allem über ein Thema als allererstes sprechen, und da zwar diese umstrittene Szene mit dem Schiedsrichter. Erklär doch mal ganz kurz, um was es geht, für die, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben.
Ja, also Bayern 2-1 hinten, ganz großes Drama. Dann kommt der weite Ball nach vorne und abseitsverdächtige Position. Und der Schiedsrichter pfeift sofort ab. Der Linienrichter hebt die Fahne und Matthijs de Ligt macht das Tor. Bayern haben sich natürlich furchtbar aufgeregt, weil normalerweise sollen die Schiedsrichter etwas laufen lassen und dann kann man es durch den VAR überprüfen lassen und dann kann man nochmal drauf schauen, war es wirklich abseits oder nicht. Das hat der Schiedsrichter in dem Fall nicht getan.
Und dadurch, dass er gepfiffen hat, gab es ja auch gar nicht mehr die Chance, es überhaupt anzugucken.
Genau, richtig.
War das und, ja raus.
Und der Schiedsrichter hat sich dann auch entschuldigt und hat gesagt, das war jetzt mein Fehler, aber das darf natürlich auf dem Niveau eigentlich nicht passieren, in einem Champions-League-Halbfinale, kurz vor Ende und so weiter. Lieber laufen lassen, und das ist ja auch das, was alle Schiedsrichter-Experten so sagen, lass es einfach laufen und dann kann man später nochmal draufschauen. Wir leben nicht im Konjunktiv, wir wissen nicht, was passiert wäre, ob es wirklich abseits war oder nicht, beziehungsweise die Realspieler, also Antonio Rüdiger zum Beispiel oder auch der Torhüter, die haben ja aufgehört zu spielen. Kann man jetzt auch nicht beweisen, wenn der Pfiff nicht gekommen wäre, wie die weitergespielt hätten, ob der Ball dann auch drin gewesen wäre. Also relativ unbefriedigend das Ganze, wenn so ein Spiel so endet.
Allerdings, ich habe dann auch am Donnerstagmorgen gelesen, dass bei beIN, die hatten dann gecheckt, ob es abseits gewesen wäre oder nicht, und tatsächlich wäre es kein abseits gewesen. Eine
Siehste?
Millimeterentscheidung, natürlich nochmal bitterer für den FC Bayern. Aber wollen doch erstmal reinhören, was hat denn Max Eberl zu dem Ganzen gesagt? Der hatte nämlich auch eine ziemlich klare Meinung.
Aber natürlich ärgert uns natürlich auch die letzte Szene im Spiel oder fast die letzte Szene im Spiel. Ich glaube, wir spielen jetzt seit wie vielen Jahren mit dem Videoassistenten, mit Abseits. Es wird die Szene fertig gespielt und dann wird entschieden. Es war schon eine Szene vorher, wo dem Alphonso Davies außen relativ schnell die Fahne hebt, wo man sagen kann, okay, ist jetzt ungefährlich, aber für mich überraschend schnell. Und ich weiß es nicht, ob es abseits war oder nicht. Aber ich glaube, es konnte keiner mit bloßem Auge erkennen, auch der Linienrichter nicht. Und dann ist es schon bitter.
Hat der Schiedsrichter dazu irgendwas gesagt?
Er hat gesagt, es war sein Fehler. Können wir uns einen Scheißdreck für kaufen.
Ja, da spricht natürlich die Enttäuschung aus Max Eberl heraus. Und mir geht's als Fußballfan genauso. Also wir reden immer über den VAR und seine Sinnhaftigkeit und so weiter, aber dann gibt's ihn und dann gibt's die Ansage, lasst es weiterlaufen und dann passiert da nichts.
Zumal es ja auch eine Szene gab davor von Seiten Real Madrid, wo der Schiri die Szene hat laufen lassen und dann wurde das Tor erst gecheckt.
Genau, da lief's eben perfekt.
Ja.
So soll's sein. Und wenn es umgekehrt dann eben nicht so läuft, ja, traurig, aber ich bin der Meinung, die Bayern sollten sich jetzt nicht zu lange drauf, daran aufhängen. Das Leben geht weiter, es ist niemand gestorben und es wird auch kein Wiederholungsspiel geben, aber es ist natürlich bitter und es ist unbefriedigend für alle Beteiligten, außer für die Realfans, die freuen sich natürlich.
Ja.
Aber wenn du so ausscheidest, es macht keinen Spaß, dann lieber ehrenhaft verlieren, also nicht, dass die Bayern unehrenhaft verloren hätten, aber so hat das Ganze natürlich einen faden Beigeschmack.
Ja, definitiv. Du hast es schon angesprochen, der Schiri hat sich ja eigentlich schon direkt binnen Sekunden nach der Entscheidung oder Fehlentscheidung entschuldigt.
Aber Thomas Tuchel hat gesagt, es ist nicht der Moment für Entschuldigungen.
Ganz genau. Und da wollen wir reinhören, was genau er gesagt hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.
Herr Tuchel, Matthijs de Ligt hat gesagt, Schiedsrichter Marciniak hat sich bei ihm entschuldigt. Können Sie diese Entschuldigung annehmen nach dieser aus Ihrer Sicht großen Fehlentscheidung?
Sehr schwer. Natürlich nehmen wir die an, aber es ist, wissen Sie, es ist Halbfinale, es ist nicht der Moment für Entschuldigungen, ehrlich nicht. Es ist echt nicht der Moment für zwei so krasse Regelverstöße und danach Entschuldigungen. Es ist einfach nicht der Moment. Alle müssen ans Limit, alle müssen leiden, alle müssen fehlerfrei spielen. Da müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun. Das hilft halt nicht, wenn du nachher Entschuldigung sagst. Dafür bist du auf dem Feld, dafür bist du der Beste, den es da draußen gibt. Und dann erwarten wir das auch bis zum Schluss. Und wenn du das nicht liefern kannst, dann hilft das in dem Moment nicht in Entschuldigung. Auch wenn wir die natürlich als Sportsmänner annehmen. Aber ja, damit ist es irgendwie nicht getan.
Ja, definitiv klare Worte, viel Emotionen auch bei Thomas Tuchel. Eine Sache, und zwar, du hattest vor ein paar Tagen mir erzählt, beziehungsweise kurz nach dem Spiel hattest du erzählt, dass dich ein paar User gefragt hätten, ob der FC Bayern denn diese Fehlentscheidung bei der UEFA, ob der FC Bayern da nicht Berufung einlegen könnte. Klär uns doch mal kurz auf, dass wir diese Frage einmal kurz für alle User da draußen beantworten können.
Ja, es ist interessant, wie viele Leute mir kurz nach Abpfiff immer WhatsApp schreiben und mir dann Fragen einflüstern wollen, die ich doch bitte in der Mixzone zu stellen habe. Es ist so, es ist eine Tatsachenentscheidung. Dadurch, dass er gepfiffen hat, ist die Sache erledigt. Wie gesagt, es wäre die bessere Lösung gewesen, wenn er es einfach laufen hätte lassen. Aber so ist das Ganze tatsächlich in Stein gemeißelt. Niemand kann mehr dran rütteln. Real Madrid steht im Champions-League-Finale und trifft da auf Borussia Dortmund, was natürlich für die Bayern-Fans nochmal ein Stückchen bitterer ist, dass ausgerechnet der große nationale Konkurrent über die letzten Jahre und Jahrzehnte jetzt da die große Chance hat. Das Ganze auch noch in Wembley, also man hat auch gemerkt dann im Nachhinein, nach dem Spiel gibt es ja in der Champions League immer ein kleines Bankett, was heißt kleines Bankett, großes Bankett, wo die Bayern-Bosse dabei sind und die Spieler und ausgewählte Fans und die Journalisten und da hat man bei den Fans schon gemerkt, also dass Dortmund im Finale steht und die Bayern nicht, das ist ein Schlag für die Bayern-Fans.
Verständlicherweise. Du hast das Bankett schon angesprochen, da wollen wir auch gleich nochmal drüber reden, weil auch Jan-Christian Dresen eine Rede gehalten hat, aber nochmal zurück zum Schiedsrichter bzw. zur UEFA. Findest du, es muss Konsequenzen für ihn geben?
Also ich finde, man muss ihm schon einen menschlichen Fehler zugestehen. Also Manuel Neuer hat Weltklasse gehalten, macht einen Fehler, und alle verteidigen ihn. So, der Schiedsrichter hat meines Erachtens auch eine sehr gute Leistung abgeliefert. Gerade auch was die Situation beim vermeintlichen Ausgleichstreffer von Real betrifft, als Joshua Kimmich da umgestoßen wurde. Also er macht keinen Fehler und bei dem einen Fehler würde man ihn jetzt da ans Kreuz schlagen. Das halte ich für unfair, aber es ist mal wieder ein Anlass dafür, dass man die Schiedsrichter eben nochmal sensibilisiert und ihnen nochmal klar macht, hier geht es um viel Geld. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der polnische Schiedsrichter ja, vielleicht in Zukunft wieder etwas kleinere Spiele bekommt statt ein Champions League Halbfinale.
Und er wird ja auch für die Heim-EM pfeifen. Vielleicht, ja, dass man da die deutschen Beteiligung etwas rauslässt.
Ja, also sowas finde ich, ich finde es immer schwierig, den Leuten immer gleich da Absicht zu unterstellen und da
aber
zu glauben.
Aber um vielleicht ein bisschen Anspannung rauszunehmen?
Für ihn oder für die deutsche Mannschaft?
Für beide vielleicht. Vielleicht aber auch eher für ihn, weil du sagst schon, ich meine, das sind auch alles nur Menschen und es war am Ende halt einfach ein Mensch, der einen Fehler gemacht hat. Allerdings gibt es viele Bayern-Fans, die wahrscheinlich da auch unschöne Worte dann ihm gegenüber finden und vielleicht, um für ihn da ein bisschen ihn zu schützen auch.
Also aus seiner Sicht wäre das vielleicht wirklich sinnvoll, dass man sagt, okay, in diese Schlacht werfen wir dich jetzt nicht hinein, auch um dich zu schützen, damit du eben nicht immer wieder damit konfrontiert wirst, weil unter den Deutschland-Fans sind natürlich auch viele Bayern-Fans und die würden wahrscheinlich jede Gelegenheit nutzen, da gerade auch im Netz Stimmung zu machen.
Du hast gerade eben schon Manuel Neuer und seinen Patzer angesprochen und das bringt uns zu unserer zweiten Rubrik, der Pechvogel der Woche.
Der Pechvogel der Woche.
Es war in der 88. Minute. Manuel Neuer versucht einen ziemlich harmlosen Ball von Vinicius Junior mit beiden Armen zu packen. Allerdings sprang der Ball dann doch höher als gedacht und ihm eigentlich schon so knapp unter den Hals. Und konnte ihn damit eben nicht packen. Und Rossellou direkt vor die Füße, der natürlich dann auch diesen Patzer ausgenutzt hat. Ziemlich bitter für Manuel Neuer, vor allem, weil er davor so überragend gehalten hat und eigentlich die Münchner sehr, sehr lange im Spiel gehalten hat. Wir hören erstmal rein, was Manuel Neuer selbst zu dem Patzer sagt.
Egal wie das Tor fällt, geht es mir schlecht. In der Situation habe ich den Ball einfach anders erwartet. Er tickt noch mal ein bisschen höher. Ich habe ihn eher so auf Brustkorb erwartet und deshalb habe ich die Position einfach angenommen und danach, als er auftitscht, war er schwer für mich festzumachen und der geht dann, sagen wir mal, Richtung Hals und da konnte ich ihn nicht festhalten und habe versucht, auf den zweiten Ball einfach zu reagieren, aber Rossellou war dann schneller und stand dann genau richtig.
Ja, also ziemlich klar, dass Manuel Neuer da sehr, sehr angeschlagen ist und sich das auch ziemlich zu Herzen nimmt. Thomas Tuchel hatte danach auch gesagt, das passiert Manuel Neuer von 10.000 Mal einmal. Jetzt ist es nun mal passiert und dann leider natürlich auch in einem sehr, sehr wichtigen Spiel. Was sind deine Gedanken zu diesem Patzer? War es für dich spielentscheidend?
Also spielentscheidend auf jeden Fall. Wenn er den Ball hat, dann sind es noch 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, vielleicht noch ein bisschen länger, weil ja natürlich die Unterbrechung, die VAR-Unterbrechung war bei dem Foul gegen Joshua Kimmich. Ich habe ja die Frage an Manuel Neuer gestellt und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich die Frage so formulieren soll, dass herauskommt, dass ich ihm jetzt nicht wirklich einen Vorwurf mache, weil wenn jemand wirklich 85 Minuten ja überragend hält und die Mannschaft im Spiel hält, ist es ein bisschen schwierig, da die richtigen Worte zu finden. Ich fand es ein bisschen überraschend, dass er sich so gar nicht entschuldigt hat bei der Mannschaft. Das liegt aber vielleicht auch daran, weil er einfach so ein großes Standing hat und da ihm auch niemanden Vorwurf macht. Also, und der hat auch schon so viel erlebt.
Dass er sich
erlebt.
Nicht entschuldigen muss, meinst du damit?
Ja, genau. Also bei jüngeren Torhütern würde der wahrscheinlich vor die Presse treten und sagen, ich habe mich gerade schon bei der Mannschaft entschuldigt. Bei Manuel Neuer ist es nicht der Fall. Der hat so ein breites Kreuz und so ein Selbstbewusstsein.
Gut, vielleicht hat er es ja trotzdem getan. Hat es nur nicht geäußert, aber das.
Ja, und ich glaube, es bleibt auch bei ihm nichts hängen. Also da droht jetzt kein Psychoknacks für die Europameisterschaft. Keinesfalls.
Wir wollen noch ein bisschen beim Spiel bleiben, aber auch so ein bisschen schon in die Zukunft blicken. War es denn für dich am Ende ein verdientes Ausscheiden? War Real dann doch die bessere Mannschaft?
Also die Bayern sind Opfer ihrer selbst geworden, weil sie im Hinspiel einfach nicht gewonnen haben. Da hätten sie eigentlich gewinnen sollen, um da mit einer breiten Brust ins Santiago Bernabeu zu reisen. Beim Rückspiel, klar, in Madrid, da ist Real einfach dominanter aufgetreten und deswegen ist das Ausscheiden der Bayern jetzt nicht unverdient. Aber es war ein großer Kampf und sie haben nochmal alles rausgeholt aus sich. Insgesamt muss man aber sagen, wenn man die 2 Spiele gemeinsam sieht, kann man jetzt nicht sagen, dass sich Real Madrid das Ganze erschlichen hat, sondern die waren in dem Großteil der Minuten waren die schon dominanter und besser als die Bayern.
Ich glaube auch, selbst wenn das 2-2 gezählt hätte und es nicht diese Fehlentscheidung gegeben hätte, dass Bayern München hinten raus, du hast total gemerkt, dass den Spielern so die Kraft gefehlt hat, dass Spieler drinbleiben mussten, obwohl sie, wie zum Beispiel Pavlovic, obwohl sie eigentlich schon so angeschlagen waren und mit Krämpfen zu kämpfen hatten etc. Und Tuchel musste ja eigentlich nur auswechseln, weil bei vielen Spielern wie bei Kane, Gnabry einfach Verletzungen mit reingespielt haben.
Ja, Gnabry hat sich ja frühzeitig verletzt, Kane Rückenprobleme, Jamal Musiala hat auch angezeigt, er muss raus, der hat ja schon seit längerer Zeit Probleme, spielt unter Schmerzmitteln und so weiter. Ja. Von dem her muss man davon ausgehen, ich habe es vorher gesagt, man lebt nicht im Konjunktiv, aber ich glaube, eine halbe Stunde Verlängerung hätten die Bayern nicht durchgestanden. Also das hätte mich schon sehr gewundert, wenn die noch bis ins Elfmeterschießen gekommen wären.
Ja, ich glaube auch. Du hast es gerade eben schon angesprochen, das Bankett vom FC Bayern nach dem Spiel. Da hat ja der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen eine Rede gehalten. Und wir wollen doch mal reinhören, was er gesagt hat. Stichwort Finale dahorn.
Wir sind auch in der Vergangenheit schon solche Talsohlen, durch tiefe Gräben gegangen und das ist wahrscheinlich auch das, was uns, was Sie alle miteinander und vor allen Dingen die FC Bayern-Familie auszeichnen und vor allen Dingen uns als FC Bayern auszeichnen soll. Nämlich, dass wir nach so bitteren Niederlagen wie heute auch dann wieder später stärker als zuvor zurückkommen. Das ist dann letzten Endes wahrscheinlich das, was wir immer als unser Mir-Samir-Reflex bezeichnen. Und das sollte uns auch leiten nach vorne, auch an einen so schweren Tag wie heute.
Ja, Finale dahorn war ja 2012. Und jetzt steht ja wieder ein Finale dahorn an, wenn man da hinkommt.
Nächstes Jahr, genau.
Genau, 2025 findet das Finale der Champions League eben in München statt und man merkt schon im Verein und auch bei den Fans und im Umfeld, das elektrisiert schon alle. Also da ist noch eine Rechnung offen. Man will das unbedingt. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Vereinen auch immer so ein großes Thema ist, wenn die wissen, dass in deren Stadion das Finale stattfindet, aber in München ist es eben ein großes Ding und deswegen glaube ich, war es ganz richtig, dass Jan-Christian Dresen da diesen Mir-San-Mir-Reflex eingefordert hat, weil die Niederlage jetzt gegen Madrid natürlich so ein bisschen in die Richtung geht. Du bist schon mit einer Hand, mit einem Fuß im Finale, vielleicht mit einer halben Hand schon am Henkelpott und dann innerhalb von kürzester Zeit kassierst du zwei Tore und eins von dir wird nicht anerkannt und also alles hochdramatisch. Aber die Situation ist, glaube ich, gar nicht so vergleichbar zwischen 2012 und jetzt, weil 2012... Es war eine funktionierende Mannschaft mit einem sehr guten Trainer, Jupp Heynckes, wo dann irgendwie klar war, okay, wir versuchen es einfach im neuen Jahr nochmal. Und 2013 hat es ja dann auch geklappt. Jetzt ist es so, der ganze Verein befindet sich im Umbruch. Du hast einen ganz frischen neuen Sportvorstand. Der Sportdirektor ist auch noch nicht lange da. Die Machtverhältnisse im Hintergrund sind auch noch nicht so wirklich geklärt, weil Uli Hoeneß ja sich immer noch in den Vordergrund drängt und viel Einfluss haben will und der Kader muss einem Umbruch unterzogen werden. Also so einfach ist es nicht zu sagen, wir machen das einfach so wie 2012, 2013. Mhm. Wir versuchen es einfach nochmal, weil der Kader wird auch komplett anders aussehen. Also damals 2012, 2013 sind die Säulen geblieben. Javi Martinez ist dazu gekommen als Wunderknabe. Matthias Sammer als Sportvorstand ist dazu gekommen. Und das war es dann aber auch größtenteils. Und jetzt ist es muss da schon mehr passieren. Das sagen ja auch alle Beteiligten.
Und ich glaube, allein ins Halbfinale einzuziehen und dann so gegen Real Madrid aufzutreten, was der FC Bayern ja wirklich gut gemacht hat, wenn man mal guckt, mit was Tuchel auch alles zu kämpfen hat, mit Blick auf Verletzungen etc., hätte ja vielleicht auch keiner gedacht. Ich muss sagen, ich hätte es Thomas Tuchel enorm gewünscht. Allein nur ins Finale einzuziehen, ob es dann der Sieg ist oder nicht. Aber man hat schon wirklich gemerkt, als er dann danach dem Spiel stand, beim Interview und dann hat er hochgeguckt und nochmal so mit Blick ins Stadion und dann hast du schon gemerkt, die Augen, die wurden schon nass. Das ist ihm schon wirklich sehr, sehr nahe gegangen. Und ganz egal, wie die Saison jetzt ausgeht und was alles passiert ist oder nicht passiert ist, ich glaube, ihm hätte ich es gewünscht, weil ich finde oder ich fand es sehr bemerkenswert, wie viel Kraft er dann doch nochmal reingesteckt hat, obwohl er wusste, er wird am Ende der Saison gehen und vor allem mit Blick auf die Champions League.
Ja, er hat alles auf eine Karte gesetzt. Also ich kenne viele, die das Gleiche sagen wie du, die sagen, dem Thomas Tuchel hätte ich es noch gegönnt, weil er ja wirklich die Kurve gekriegt hat. Ja. Ich finde, es hätte sich so in der Gesamtheit, aber das Gefühl habe ich ja bei Dortmund auch, in der Gesamtheit fühlt es sich irgendwie nicht so echt an, dass Dortmund jetzt im Finale steht nach dieser durchwachsenen Saison, und so wäre es auch bei Bayern gewesen. Also das war ja ein Auf und Ab in dieser Saison. Wir sprechen schon so, als wäre es vorbei. Es gibt ja noch zwei Spiele gegen Wolfsburg und Hoffenheim. Aber wenn du so die Gesamt-, also 2013 zum Beispiel, war das ja ein absoluter Durchmarsch der Bayern. Und die haben alles kaputt geschossen und die Champions League war die Krönung und dann hinten raus noch den DFB-Pokal obendrauf. Und da hat sich das irgendwie richtiger angefühlt. Und die Saison war halt ein Auf und Ab. Und die Niederlage in Heidenheim, die in Bochum, die in Rom, die in Leverkusen, das waren alles so Momente, wo du dir denkst, wie soll diese Mannschaft irgendwie in der Champions League was reißen? Aber es zeigt halt, dass die Champions League doch nochmal Kräfte freisetzt und ein anderer Wettbewerb ist und jeder nochmal einen Meter mehr läuft. Und ich möchte jetzt nicht sagen, also es klingt jetzt so, als würde ich behaupten, es wäre unverdient gewesen, dass die Bayern im Halbfinale waren, keineswegs. Also wenn du im Halbfinale stehst, hast du es verdient, weil durch Hin- und Rückspiel ist das ja alles ein relativ fairer Wettbewerb.
Also würdest du sagen, dass vielleicht jetzt das Aus in der Champions League auch besser ist mit Blick auf die Zukunft für den FC Bayern, weil es ja jetzt doch noch so viele Themen gibt, Thema Umbruch der Mannschaft, Trainersuche etc., dass es vielleicht doch besser ist, dass man jetzt raus ist, man kann das abhaken und man kann sich jetzt wirklich den wichtigen Themen widmen?
Ja, also einen Titel zu gewinnen und gerade die Champions League zu gewinnen ist natürlich immer wichtig und da gibt es ja keinen falschen Moment dafür. Also, aber es ist schon so, ich glaube, so ein Titel hätte oder ein Finaleinzug hätte vieles überdeckt und hätte viele Diskussionen nochmal schwieriger gemacht. Da hätte man bei manchem Spieler dann doch gesagt, ah, bleib doch hier oder du darfst da bleiben, weil du jetzt nochmal was gerissen hast. Aber so die Grundthematiken im Verein, die wären ja deswegen nicht aufgelöst worden, die wären vielleicht abgedeckt worden. Von dem her, wenn man was Gutes sehen möchte in der jetzigen Situation und dem Ausscheiden, dann kann man sagen, okay, man hat nochmal vor Augen geführt bekommen, dass es eben knapp nicht reicht und man muss jetzt die richtigen Stellschrauben drehen, vor allem den Trainer finden, neue Spieler finden, aktuelle Spieler abgeben, um nochmal da frisch durchzustarten.
Apropos Stellschrauben, apropos Trainer, das bringt uns jetzt zu unserer dritten Rubrik und zwar Trainergerücht der Woche.
Das Gerücht der Woche.
Ja, Kumbi, ich glaube, das ist eine Frage, die wurde dir in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich auch 10.000 Mal gestellt. Aber es ist schon wirklich Wahnsinn, wie lange das Thema jetzt schon geht und wie lange die Suche jetzt schon geht. Wen gibt es denn überhaupt noch auf der Liste? Wer steht noch zur Auswahl, um nächste Saison an der Seitenlinie beim FC Bayern zu trainieren?
Also jetzt wird ja aktuell der Name Hansi Flick immer heißer diskutiert. Viele Experten melden sich da zu Wort, Mario Basler zum Beispiel oder Stefan Effenberg. Mehmet Scholl hat diesmal von Hansi Flick abgeraten. Ich sehe es da auch eher kritisch, weil Hansi Flick sich natürlich schon ein bisschen durch den Auftritt bei der Weltmeisterschaft als Bundestrainer, ja, da hat sein Ruf schon ein bisschen gelitten. Also Sextupelgewinner, Respekt, hat noch niemand geschafft, das wird ihm auch immer bleiben, aber bei dieser WM-Doku, die wir ja alle gesehen haben, da kamen halt Defizite auf. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so, ich bin ja nicht in der Kabine dabei und ich weiß nicht, ob man nur aufgrund so ein paar Szenen in einer Dokumentation darauf schließen darf, dass das nicht klappen würde, aber ich bin immer kein Freund von so aufgewärmten Dingen und so weiter. Mhm. Klar, mit Jupp Heynckes hat es geklappt, aber immer wieder dieselben Dinge auszuprobieren für unterschiedliche Probleme, das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Von dem her, ja, also ich habe es in diesem Podcast schon öfter gesagt, die Bayern-Fans sollten einfach mal Max Eberl und Christoph Freund vertrauen. Die kriegen das schon hin.
Bestimmt, ja, müssen sie ja am Ende des Tages.
Ja, irgendeiner muss sich an die Seitenlinie hinstellen.
Ganz
also,
genau.
Und
aber du hast gerade schon angesprochen, bei Hansi Flick habe ich eben auch so das Gefühl, dadurch, dass er ja eben auch seine Saison mit diesen vielen Titeln abgeschlossen hat, dass irgendwie auch das Kapitel er und der FC Bayern damit auch abgeschlossen ist. Klar, Nagelsmann, er hat sich jetzt für den DFB entschieden, aber Bei ihm wäre es ein bisschen anders gewesen, weil man hatte so das Gefühl, da war, dass die Geschichte war noch nicht zu Ende geschrieben von beiden Seiten. Ja, aber bei richtig. Hansi Flick ist sie irgendwie zu Ende geschrieben und also auch schön zu Ende geschrieben. Ich meine, mehr geht einfach nicht als Trainer.
Der Abschied im Jahr darauf war natürlich ein bisschen schwierig.
Das definitiv,
wo er da seinen Abschied forciert hat und nach dem Ausscheiden gegen PSG im Viertelfinale der Champions League, wo er sich dann im Fernsehen hingestellt hat und da seinen Abschied angekündigt hat, während die Bayern-Bosse gerade im Taxi zum Flughafen saßen. Also das war alles sehr, sehr unbefriedigend und hat so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Man behauptet zwar, dass das, also Uli Hoeneß hat ihm das lange Zeit übel genommen. Das Verhältnis zu Hasan Salihamidžić, der ja nicht mehr da ist, war damals auch schwierig. Wurde ja auch offen ausgetragen, dass sich Hansi Flick und Brazzo eben da nicht gut verstanden haben. Brazzo ist jetzt nicht mehr da, also das wäre jetzt kein Problem mehr. Aber insgesamt, also bei mir kam das auch eher befremdlich an, wie sich Hansi Flick da vom FC Bayern verabschiedet hat, und deswegen finde ich es, weiß nicht, ich fände es einfach nicht richtig.
Wollen wir ein bisschen Name-Dropping betreiben? Gibt es denn neben Hansi Flick noch jemanden, also wirklich ein ernsthafter Kandidat, oder wird es am Ende vielleicht einfach ein Name, den irgendwie keiner auf dem Schirm hatte? Aber was natürlich auch, wenn du jetzt mal guckst, ich meine, der FC Bayern, das ist einer der größten, wenn nicht sogar, ja gut, jetzt vielleicht eher Bayer Leverkusen, aber ja, einer der größten deutschen Vereine.
Ja, der größte, kannst du schon so sagen. Also der FC Bayern hat immer noch seine Strahlkraft, das wird auch immer so bleiben. Deswegen diskutieren wir ja jetzt immer noch über die Trainersuche, weil es halt jeden interessiert in ganz Deutschland.
Ich habe das Gefühl, es will sich keiner irgendwie antun, weil es gerade so unruhig ist.
Ja, und weil es natürlich auch keine leichte Aufgabe ist. Also vergnügungssteuerpflichtig ist das Ganze nicht, wenn du Trainer beim FC Bayern bist. Deswegen hat ja auch Ralf Rangnick abgesagt, weil der natürlich jetzt als Kaiser von Österreich ein gutes Leben hat, ist da Nationaltrainer, dem werden die Füße geküsst und so weiter. Und da hätte ich mir als Ralf Rangnick auch überlegt, das habe ich in der letzten Folge ja auch gesagt, der Mann ist 65, ums Geld geht's nicht. Will ich da jeden Tag den Stress an derselben Straße haben? Also, dass man da Nein sagt, ist nachvollziehbar. Aber Ralf Rangnick hat ja selbst gesagt, es war keine Entscheidung gegen den FC Bayern, sondern für Österreich. Ich glaube, die Bayern müssen sich jetzt nochmal deutlicher klar werden, welche Spielidee sie eigentlich wollen.
Ja.
Und das hat man ja, also Alonso, Nagelsmann, Rangnick, das sind ja drei relativ unterschiedliche Trainer. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, man hat einfach nur einen Trainer gesucht, der dann seine Spielidee einfach irgendwie mitbringt, und dann wird das schon passen. Aber ich glaube,
dann vielleicht auch anpasst.
Genau, und Karl-Heinz Rummenigge hat ja mal die Bayern-DNA definiert und hat gesagt, wir wollen nicht nur gut spielen und erfolgreich, sondern wir wollen auch Dominanz ausüben. Und wenn man sich diese Vorgabe gibt, dass man sagt, wir wollen wieder dominant auftreten, dann muss man auch einen Trainer holen, der dominanten Fußball spielt.
Bis wann, glaubst du denn, wird diese Entscheidung getroffen sein? Ich glaube, das sind so schwierige Fragen, die am Ende ja wahrscheinlich nicht mal Max Eberl wirklich beantworten kann. Aber ich glaube, es war Jan-Christian Dresen, der vor Abflug Richtung Madrid gesagt hat bei euch am Mikro, sie wollen sich keine Deadline setzen.
Genau, es war Christoph Freund. Christoph Freund, der Sportdirektor, der hat ja sowieso immer das Mantra, wir wollen nicht das Schnelle tun, sondern wir wollen das Richtige tun. Und neue Deadlines werden jetzt nicht mehr gesetzt, weil Max Eberl hat ja in einem Interview mal gesagt, bis Ende April soll das durch sein. Wenn es bis Mai dauert, ist es auch okay. Und das bringt jetzt auch nichts, da der Öffentlichkeit immer irgendwelche Deadlines zu verkünden, weil dann wird der Druck ja noch höher.
Ja. Wahrscheinlich ist das einzig Positive, was man bei dem Aus in der Champions League sehen kann, dass sie jetzt zumindest sich wirklich in Ruhe auch auf dieses eine Thema fokussieren können.
Das ist ja auch das, was nach dem Madrid-Hinspiel Max Eberl gesagt hat. Der hat er durchblicken lassen, er hätte sich gar nicht so eine Klärung der Trainerfrage zwischen den zwei Madrid-Spielen gewünscht, weil er sich aufs Sportliche konzentrieren wollte. Umso bitterer war es, dass Ralf Rangnick seine Entscheidung für Österreich dann eben in diesen paar Tagen zwischen den beiden Madrid-Spielen verkündet hat. Da war auch wieder viel Ablenkung. Aber jetzt hast du zwei Spiele, Wolfsburg und Hoffenheim, es geht für die Bayern um gar nichts mehr, also ob sie jetzt noch Zweiter oder Dritter werden, ist auch völlig für die Katz. Von dem her können sie sich jetzt wirklich komplett auf die Trainersuche konzentrieren, in aller Ruhe. Es gibt auch nicht jeden Tag wieder Pressekonferenzen, sondern wir warten jetzt einfach mal ab, bis der weiße Rauch aufsteigt. Und dann sind wir wahrscheinlich alle überrascht, weil Max Eberl jemanden gefunden hat, den niemand auf der Rechnung hatte.
Eventuell. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns die nächsten Wochen definitiv noch begleiten und beschäftigen wird.
Die Zukunft der Bayern.
Damit Trainer abgehakt, zumindest bei uns hier thematisch abgehakt, und wollen uns dem Kader widmen. Es ist schon enorm, mit wie viel Verletzungen der FC Bayern bzw. auch Thomas Tuchel ja zu kämpfen hat. Was muss sich denn jetzt mit Blick auf nächste Saison, wo man einfach wieder ganz oben mitmischen will und angreifen will und nicht nochmal eine titellose Saison haben will, was ja für den FC Bayern wirklich schon bemerkenswert ist. Was muss ich im Kader tun?
Also um da Max Eberl zu zitieren, nach der Niederlage in Heidenheim hat er ja gesagt, es muss sich einiges tun. Und es gibt keine Denkverbote, da wird jeder Stein umgedreht. Aktuell könnte ich mir bei einigen Namen vorstellen, dass sie kommende Saison nicht mehr Teil des FC Bayern sind.
Bei welchen, genau?
Serge Gnabry wird es zum Beispiel
sehr
schwer haben.
Sehr verletzungsanfällig, das ist schon.
Sehr verletzungsanfällig, das ist natürlich immer bitter. Das sollte jetzt nicht die einzige Begründung sein, einen Spieler abzugeben, weil der hat ja auch seine Verdienste um den FC Bayern.
Ja.
Aber da gab es bei den letzten Vertragsverhandlungen schon so ein bisschen Irritationen, weil er sich arg viel Zeit gelassen hat. Das hat den Bayern nicht ganz so gefallen. Deswegen glaube ich, ist er so ein Kandidat, der auf der Kippe steht. Der Jude Upamecano wird mittlerweile kritisch gesehen, weil er in den großen Spielen gerne mal einen Bock drin hat. Leon Goretzka ist jetzt in den letzten, also wir haben ihn hier im Podcast gelobt über den Schellenkönig, wie man in Bayern sagt. Mhm. Und der hat ja wirklich gute Spiele abgerissen in seiner neuen Position da für den Spielaufbau. Hat jetzt aber auch unter der aktuellen Entwicklung gelitten, dass ihn Thomas Tuchel nicht mehr so durfte gegen Real gar nicht ran, ist nicht nominiert worden für die letzte Länderspielpause. Die Kadernominierung steht ja jetzt wieder an.
16. Mai, ja.
Ja, Leon Goretzka muss wahrscheinlich auch zittern. Leroy Sané zum Beispiel ist jemand, der nicht zittern muss, denke ich. Der hat sich jetzt in den letzten
Wochen...
Jetzt
mit Blick auf die Heim-EM oder auf den Bayern-Kader?
Beides. Also ich gehe davon aus, dass er für die EM nominiert wird und ich gehe davon aus, dass sich die Bayern da mit ihm hinsetzen werden und eine Lösung finden werden, dass der in München bleibt. Also aber Max Eberl muss ja mehrere Dinge beachten. Zum einen, wie ist jemand auf dem Platz drauf? Was verdient er? Was leistet er gleichzeitig? Da wären wir bei Alphonso Davies.
Und haben wir überhaupt auch Ersatz?
Ja, kriegen wir relativ schnell Ersatz dafür. Ja. Also Alphonso Davies zum Beispiel ist so ein Fall, der wird in der kommenden Saison zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr in München sein.
Und zu Real Madrid gehen?
Ja.
Eventuell?
Eventuell, ja. Das ist ja der einzige große Interessent. Vielleicht war es ganz gut, dass ausgerechnet er das Tor geschossen hat gegen Real, weil dann würde er vielleicht wieder ein bisschen teurer. Aber wenn man die Gesamtheit der Leistungen sieht in dieser Saison, es war einfach nicht
sehr
der Alfonso.
Wenig.
Das war sehr wenig, das war nicht der Alphonso Davies, den wir kannten aus der Triple-Saison oder aus der Sextupel-Saison, wo er wirklich sehr, sehr gut war. Da hat so ein bisschen so eine Stagnation stattgefunden und deswegen glaube ich, alles hat seine Zeit. Er hat sich ja auch selbst geäußert, Alphonso Davies, und hat gesagt, er ist Bayern sehr, sehr dankbar, aber man muss schauen, wo der Weg hingeht. Aktuell, hat er gesagt, spricht sein Berater mit den Bayern, aber das kann sich alles schnell drehen. Also verstehe, du willst jetzt von mir Namen wissen und du willst auf alle Fälle eine Liste haben. Diese fünf Menschen werden in der kommenden Saison nicht mehr für den FC Bayern spielen, aber da kann sich noch viel bewegen. Aber
ja, munkeln und diskutieren.
Genau, aber so Kandidaten wie Davies, Gnabry, Goretzka, Upamecano, das sind aus meiner Sicht Wackelkandidaten.
Und es ist ja dann auch meistens so, wenn einer geht, kommt ein anderer. Gibt es denn da Position, wo du sagst, da muss sich der FC Bayern definitiv verstärken?
Also kommt natürlich immer darauf an, was man verkauft. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Upamecano abgeben würdest, bräuchtest du natürlich nochmal einen starken Innenverteidiger. Ich gehe davon aus, dass Min Jae Kim sich zum Beispiel wieder zum Positiven entwickeln wird. Ich glaube, der hat jetzt in den letzten Wochen drunter gelitten unter dem Asien-Cup. Dann hat er ja noch seinen Militärdienst, wo er da mit Sturmgepäck irgendwelche Berge in Korea hochlaufen musste. Also der hatte jetzt nicht die besten Voraussetzungen, eine richtig gute erste Saison bei den Bayern zu spielen. Im Mittelfeld, zentralen Mittelfeld wird sich was tun müssen, weil die Bayern da so ein bisschen die Kreativität verloren haben. Mhm. Es gibt eben keinen Thiago mehr, der da mal auf den Ball tritt und die Bälle sehr elegant verteilt. Auf dem Flügel wird was passieren, weil Kingsley Coman auch jemand ist, der sehr verletzungsanfällig ist. Also ich schätze mal, in jedem Mannschaftsteil außer vorne in der Sturmspitze wird was passieren.
Wie fest sitzt für dich Matthijs de Ligt im Sattel?
Also regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ganz genau, dass ich sehr viel von Matthijs de Ligt halte. Ich war immer schon verwundert, dass er teilweise so hinten dran war bei Thomas Tuchel, gerade im Februar.
Sehr wenig spielen, ja.
Genau, gerade im Februar war ich echt überrascht, dass er da kaum zum Einsatz, also in der Rückrunde, dass er da so wenig zum Einsatz gekommen ist, weil er schon ein Spieler ist, der eine gewisse Präsenz hat, der eine Übersicht hat. Und ich hatte immer bei dem Innenverteidiger-Duo Upamecano Kim, hatte ich immer so den Eindruck, Kim war mit sich selber beschäftigt, Upamecano hat so mal ein bisschen Feedback benötigt, hat sich immer umgeschaut, bitte sagt mir, was ich tun soll, wo laufe ich jetzt am besten hin.
Ja, Kommunikation hat nicht wirklich gestimmt zwischen
genau,
den beiden.
Genau, und das war ja erwiesenermaßen und auch, das sagen ja auch alle Protagonisten, alle Beteiligten, das ist bei Eric Dier und bei Matthijs de Ligt ganz anders.
Ja, und hat es ja auch im Rückspiel, auch wenn es nicht ausgereicht hat, aber gegen Real Madrid bewiesen, dass er einfach in die Abwehr des FC Bayern gehört und hat sich nach dem Spiel auch zu seiner Zukunft beim FC Bayern geäußert.
Das heißt, das jetzt für den Sommer hinaus auch für Sie, denken Sie nach, bleiben Sie in München, haben Sie andere Gedanken über die Meisterschaft?
Ja, das ist, ja, ich finde, ja, jetzt finde ich ein bisschen komische Frage, weil wir jetzt natürlich so weit ausgeschieden sind, aber ja. Ich bin sehr froh hier und heute habe ich eine Mannschaft gesehen mit viel, viel Arbeit, mit viel auch in den Zweikämpfen, auch ja, bis der, wie sagt man, 89 Minuten einer vor gestanden war. Und ja, ich bin eigentlich sehr stolz auf die Mannschaft und ja, deswegen extrem bitter, dass wir heute nach Hause zu Hause fliegen.
Ja, also Abschiedsgedanken klingen anders.
Ja.
Und das Ja, und so ähnlich hat er sich auch, als er mit der niederländischen Nationalmannschaft in Frankfurt gegen Deutschland gespielt hat, hat er sich ähnlich geäußert. Der Mann hat gar keine Ambitionen, irgendwie den Verein zu wechseln. Der war natürlich richtig teuer, als er aus Italien gekommen ist und hat auch so eine schwankende Bewegung gehabt. Aber ich glaube, um ihn herum kannst du eine neue Defensive aufbauen.
Also man kann auf jeden Fall abschließend sagen, Max Eberl hat und wird die nächsten Wochen sehr viel zu tun haben, nicht nur bei der Trainersuche, sondern auch beim Umbruch des Kaders, denn es muss sich einiges tun. Nächste Saison will der FC Bayern einfach wieder Titel holen, das ist
klar. Ja, und muss
klar.
Ja auch, und muss ja auch vom ja. Selbstverständnis her.
Ja, definitiv. Aber die Saison ist ja noch nicht vorbei. Es gibt noch zwei Spiele und es ist ein sehr enges Rennen mit Blick auf Platz 2 und zwar gegen den VfB Stuttgart. Wer glaubst du macht's am Ende? Wer landet auf Platz 2?
Ja, der FC Bayern. Also 2 Punkte Vorsprung werden sie schon noch ins Ziel bringen.
Ja,
wir können uns ja mal.
Du hast es ja angesprochen, sie spielen jetzt noch gegen Wolfsburg und dann noch gegen Hoffenheim. Also.
Wir können uns ja mal einfach anhören, was Thomas Tuchel dazu gesagt hat. Den habe ich nämlich die Frage gestellt.
Gerne.
Nach der Niederlage in Stuttgart.
Wie wichtig ist trotzdem eine Vizemeisterschaft?
Ja, wir werden schon Vizemeister werden, keine Sorge. Aber am Mittwoch haben wir den nächsten Schritt für ein großes Ziel. Und das war ja hier, ich meine, das war ja angerichtet hier. Klar kommt der. Der Erzrivale im Südgipfel und die haben einen riesen Erfolg mit Champions League und können sich eine Woche vorbereiten. Das war das Real Madrid-Spiel für Stuttgart. Nochmal, ich glaube nicht, dass wir die zweite Halbzeit verlieren müssen. Wir haben sie verloren und deshalb das Spiel verloren. Das ist ärgerlich, aber wir werden Zweiter. Aber der Fokus geht jetzt trotzdem erstmal bis Mittwoch.
Ja, das klang jetzt relativ sorglos, wie Thomas Tuchel da verkündet hat. Ja, wir werden schon Vizemeister. Das war natürlich vor der Niederlage gegen Real Madrid in Madrid. Man muss jetzt natürlich schon vorsichtig sein, weil die Luft ist raus. Also ein Jamal Musiala wird zum Beispiel nicht spielen. Ein Serge Gnabry wird nicht spielen.
Man muss sie ja dann auch alle mit Blick auf die Heim-EM eigentlich schonen.
Ja, eben. Und die wollen sich natürlich auch jetzt ein bisschen zurücknehmen. Ja. Also Jamal Musiala wird in Watte gepackt. Serge Gnabry ist verletzt. Leroy Sané muss man jetzt auch nicht wieder in jedes Spiel hineinjagen, es bringt nichts.
Ja.
Von dem her, ich glaube zwar, dass die Bayern Vizemeister werden, aber es ist fraglich wie selten zuvor. Eben weil wir Mannschaftsaufstellungen erleben werden, jetzt gegen Wolfsburg und gegen Hoffenheim, die wir eher selten gesehen haben in dieser Saison. Also ein Brian Saragossa wird da wahrscheinlich auftreten, Mathis Tel wird Einsatzzeiten bekommen. Vielleicht sehen wir auch wieder Dayot Upamecano auf dem Feld und so weiter und so weiter. Also ja, oder auch der ein oder andere Jungspund, der hinten ansteht. Von dem her, das werden absolute Wundertüten. Also für alle Freunde des Wettens und der Tippspiele, das wird eine harte Nuss.
Ja, ich glaube, es ist dann auch für den FC Bayern gut, dass die Saison dann jetzt so langsam zu Ende geht und dass man einfach mal kurz durchatmen kann und dann gestärkt nächste Saison wieder angreifen kann nach einem hoffentlich gelungenen Umbruch. Eine jetzt vielleicht etwas gemeine Frage, aber es würde mich sehr interessieren, wenn du die Saison des FC Bayern mit einem Wort beschreiben könntest. Was wäre das?
Bemerkenswert. Das ist sowieso so ein Lieblingswort von mir.
Ja.
Ja, bemerkenswert. Nachdem man die
positiv
Saison,
oder negativ?
Also ja,
sowohl als auch irgendwie, oder?
Ja.
So bemerkenswert, es trifft es gut.
Genau,
ich gut.
Es war halt untypisch, wäre vielleicht auch so ein Wort, das man im Zusammenhang mit dieser Saison nennen könnte. Die Saison davor, da wäre mir das Wort chaotisch eingefallen. Mit der Trainerentlassung von Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel auf die Schnelle geholt und Entlassung Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn musste gehen. Die Geschichte kennen ja alle. Ja, also bemerkenswert in dem Sinne, weil Erfolg und Misserfolg so nah beieinander waren. Weil dieser Februar mit den Niederlagen in Leverkusen, in Rom, in Bochum, der war absolut Bayern untypisch. Und die Reaktion darauf war auch relativ untypisch, dass man sich von dem Trainer trennt, aber nicht sofort, sondern bis zum Sommer hin, in der Hoffnung, dass das nochmal Kräfte freisetzt. Dann die Auseinandersetzungen von Thomas Tuchel mit TV-Experten, die Attacke von Uli Hoeneß auf Thomas Tuchel, diese Trainersuche, Xabi Alonso mit Ralf Rangnick und mit Julian Nagelsmann. Also da war ja so viel drin, außerhalb des Platzes auch, was da passiert ist, was aber nicht unbedingt negativ ist, weil Fußball ist natürlich auch ein Unterhaltungsgeschäft und es macht ja auch Spaß, das zu beobachten und drüber zu berichten und drüber zu reden, machen wir jetzt auch gerade. Deswegen würde ich sagen, bemerkenswert, ohne irgendeine positive oder negative Wertung.
Ja, ich finde das Wort ziemlich passend. So, sind wir schon am Ende angekommen, Kumbi.
Das ist ja wie
leider
wie
Gottes,
die Zeit
muss
ist ja
ich
wie
sagen,
Flug
denn
vergangen.
Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, für Bjarne einzuspringen. Ich wünsche es ihm natürlich nicht, dass er noch ein bisschen länger krank ist, aber ich würde mich natürlich auch gerne nochmal mit dir hier hinsetzen. Nein.
Ja, sehr, sehr gerne, aber ich glaube, jetzt hat er eine Woche Zeit, sich zu erholen.
Der darf und soll wieder fit werden und sitzt dann auch hier nächste Woche wieder mit dir hier, denn es macht ja auch immer sehr viel Spaß, euch zweien zuzuhören.
Also bist du dann beim nächsten Mal wieder auf der anderen Seite.
Komm als Gast.
Du kommst als Gast,
genau.
Ja, kannst Feedback
genau. Nein. Geben. Deswegen vielen lieben Dank. Möchtest du noch irgendwas abschließend sagen oder ist bemerkenswert dein letztes Wort?
Ja, also an all die Bayern-Fans da draußen eine kurze Botschaft. Macht euch nicht zu viele Gedanken um den Club. Es wird schon alles gut. Also Der FC Bayern hat schon viel tiefere Täler durchschritten. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich habe viele enttäuschte Fans da in Madrid erlebt. Eben auch das, was ich als direktes Feedback da bekommen habe. Es sieht natürlich jetzt alles ganz, ganz düster aus, aber da kommen die Bayern schon wieder raus. Also es wird jetzt nicht auf Jahre hinaus keine Titel mehr geben, keinesfalls.
Ich glaube auch.
Ein bisschen Hoffnung hier verbreiten am Ende des Podcasts.
Sehr gut, nach Regen kommt Sonne.
Eben.
Also von daher vielen lieben Dank dir, Kumbi. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Und euch auch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und dann
bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.